Ja, ich fand die Frage eben gut. Was ist normal? Ich denke, das ist für mich ein Grund, warum wir uns mit der Apostelgeschichte beschäftigen. Ich glaube, dass wir da lernen können, was normal ist, in Gottes Sicht. Wir machen meistens den Fehler, dass wir Durchschnitt mit normal verwechseln. Also das, was unser erfahrener Durchschnitt ist, glauben wir dann, dass das auch vor Gott normal ist. Und dann das andere ist halt irgendwie außergewöhnlich. Und ich glaube, normal ist das, was Gott für uns vorgesehen hat, was er auch vorbereitet hat für uns. Und da sind wir oft nicht so ganz normal. Und deshalb wollen wir uns ja immer wieder auch jetzt mit der Apostelgeschichte beschäftigen, schauen, wie hat die erste Gemeinde gelebt und wie hat Normalität da ausgesehen. Und ich glaube, das hat Gott auch für uns. Ich möchte mit euch weitergehen von letzter Woche, Kapitel 8 in der Apostelgeschichte, die Verse 1 bis 8. Apostelgeschichte 8, 1 bis 8. Gerade am Ende von Kapitel 7 wird berichtet, wie Stephanus für sein Bekenntnis zu Jesus gesteinigt wird. Und dann heißt es, Saulus aber war mit dieser Hinrichtung voll und ganz einverstanden. Noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Einige fromme Männer bestatteten Stephanus und hielten eine feierliche Totenklage. Saulus jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus und wo er Christen fand, ließ er sie abführen, Männer wie Frauen, und ließ sie ins Gefängnis bringen. Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Unter ihnen war auch Philippus. Er ging in die bedeutendste Stadt von Samarien und verkündete dort, dass Jesus der Messias ist. Scharen von Menschen hörten ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu. Sie waren beeindruckt von dem, was er sagte, und das umso mehr, als sie die Wunder miterlebten, die durch ihn geschahen. Bei vielen Besessenen fuhren die bösen Geister aus. Sie verließen ihre Opfer mit lautem Geschrei. Auch zahlreiche Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. In der ganzen Stadt herrschte große Freude. Amen. Okay, was ist hier los? Ich will ganz kurz zurückschauen, einfach euch die Situation hier vor Augen führen und dann schauen, was tut Gott hier? Wir hatten letztes Mal gesagt, es gibt ja in der Geschichte immer, es gibt die irdische Ebene, die Dinge, die wir wahrnehmen. Wir haben gesehen, okay, Stephanus hatte sich klar zu Jesus bekannt, hatte den Tempelkult kritisiert, die führenden Priester kritisiert und war dafür umgebracht worden. Auf der irdischen Ebene scheitern auf der ganzen Linie. Und wir haben dann gesehen, wir müssen aber die himmlische Ebene auch wahrnehmen. Und das ist gut, dass wir die Offenbarung haben in Gottes Wort, die eben nicht nur erzählt, was so passiert ist, sondern uns auch Gottes Deutung der Ereignisse gibt. Stephanus sagt, ich sehe den Himmel offen und Jesus stehen zur Rechten des Vaters. Und Jesus bekennt sich zu ihm und stellt sich gegen diese menschlichen Richter. Und so wird aus dieser Geschichte eines Scheiterns eine Triumphgeschichte. Und wir werden sehen, so geht es hier jetzt weiter. Stephanus war umgebracht worden und mit seinem Tod nimmt die Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem eine neue Qualität an. Also Pfingsten ist noch nicht so lange her, die Entstehung der Gemeinde, und seitdem war es immer so auf und ab gegangen. Am Anfang heißt es, die Gläubigen hatten Wohlwollen beim ganzen Volk. Also sie waren im Großen und Ganzen beliebt. Viele sind dazugekommen. Die Gemeinde ist um Tausende gewachsen in sehr kurzer Zeit. Und es gab immer wieder so Momente der Verfolgung. Und das sah dann so aus, dass die Apostel verhört wurden, vielleicht, wie nennt man das, einstweilige Verfügung, ja, die dürfen jetzt erstmal nichts mehr sagen. Die haben sich da nie dran gehalten. Und dann wurden sie aber auch wieder laufen gelassen. Und auch weil sie so beliebt waren beim Volk, hat sich die Obrigkeit nicht so richtig getraut, gegen sie vorzugehen. Und jetzt gibt es hier eine Verschärfung. Bisher wurden eigentlich immer nur die Apostel angegriffen. Und jetzt sehen wir hier, dass die ganze Gemeinde verfolgt wird. Also ich weiß nicht, ob ihr damals die Nachrichten gehört habt, als Daesh, der islamische Staat, Mosul eingenommen hat im Nordirak. Da sind die Leute von Haus zu Haus gegangen und haben gesehen, wo sind Christen. Und so ähnlich ist das hier unter der Führung nicht von IS, sondern von Saulus, der später Paulus heißt. Die ganze Gemeinde wird verfolgt. Er hat das Ziel, die Gemeinde auszurotten. Nicht nur einzuschüchtern, wie das vorher war, sondern auszurotten. Wir sehen auch, die Verfolgung geschieht nicht mehr nur durch ein Segment sozusagen der Obrigkeit. Vorher waren die verfolgt haben, die Hohepriester. Das war die Partei der Sadduzäer. Das war so eine der beiden Parteien im Hohen Rat, im obersten Gremium. Saulus ist Pharisäer. Die waren bisher eher vergleichsweise positiv eingestellt. Haben nicht so das positive Image bei uns. Aber Gamaliel zum Beispiel, Lehrer von Saulus, sagt, naja, lass uns mal abwarten und das sortiert sich schon. Und jetzt sind die Pharisäer verbünden sich sozusagen mit den Sadduzäern. Und Paulus beschreibt später ein bisschen ausführlicher diese Verfolgung. Als er selber nämlich vor Gericht steht in Jerusalem, viele Jahre später, und berichtet, wie er angefangen hat. Das ist in Apostelgeschichte 26, lesen wir das ab Vers 9. Da bekennt er sich zu Jesus und sagt dann, zunächst allerdings war auch ich der Meinung, ich müsste den Glauben an diesen Jesus von Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen. Das habe ich dann auch getan. Ausgestattet mit den nötigen Vollmachten von Seiten der führenden Priester, also er als Pharisäer, Vollmachten von den Sadduzäern, brachte ich in Jerusalem zahlreiche Christen ins Gefängnis und wenn sie zum Tod verurteilt wurden, stimmte ich ihrer Hinrichtung zu. In sämtlichen Synagogen der Stadt habe ich viele Male versucht, die Christen durch Strafmaßnahmen dazu zu zwingen, Jesus zu verfluchen. Ich war so wild entschlossen, diese Bewegung auszurotten, dass ich ihre Anhänger sogar bis in die Städte außerhalb von Judäa verfolgte, sogar bis nach Damaskus. Naja, fast bis nach Damaskus. Da ändert sich die Geschichte dann, da kommen wir in Kapitel 9 dazu. Also, aber eine Verschärfung der Verfolgung, das ist jetzt einfach wichtig. Es geht jetzt der Gemeinde als Ganzen an den Kragen und wir sehen, dass ein Großteil der Gemeinde aus Jerusalem vertrieben wird. Man muss das wahrscheinlich nicht als 100% aller Christen verstehen, weil anschließend noch Christen verhaftet werden in Jerusalem. Aber so, sie wird also zerstreut. Die Apostel bleiben, sie sehen wohl ihre Verantwortung für Jerusalem, auch für die Gläubigen, die es vielleicht noch in Jerusalem gibt. Und die Verfolgung scheint sich vor allem gegen die griechisch sprechenden Gläubigen zu richten, eben die Stephanus auch vertreten hat. Okay, einfach, dass wir wissen, wo wir hier sind. Also, die Daumenschrauben werden angezogen sozusagen. Es wird jetzt, vorher war es schon schwierig, aber jetzt wird es brutal. Und man könnte wieder denken, irdische Ebene, okay, das war's. Da gab es mal einen Aufbruch, ein Jerusalemer Frühling, Menschen sind in die Freiheit des Evangeliums gekommen, aber sehr schnell ist der gekippt in einen Herbst oder Winter und das kann die Kirche nicht überleben. Die Leiter sind alle in Jerusalem. Einer dieser neuen Leiter, Stephanus, ist tot. Und die einfachen Gläubigen sind in alle Winde zerstreut. Wie soll das jetzt noch weitergehen? Ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Titel Gottes Missionsstrategie. Und wir sehen jetzt, wie Gott handelt. Nämlich, er startet jetzt aus dieser Not heraus eine neue Missionsbewegung. Müssen wir noch mal ein Stück zurückschauen in der Apostelgeschichte. Wie war die ganze Geschichte losgegangen? Was hatte Jesus eigentlich vorgehabt für seine Jünger, nachdem er nicht mehr da war? Die Apostelgeschichte beginnt in Kapitel 1 mit einem Bericht von der Himmelfahrt Jesu. Nach der Auferstehung war er 40 Tage unterwegs. Dann ein letztes Treffen mit seinen Jüngern, mit dem Zwölferkreis oder Elferkreis zu der Zeit. Und er sagt, bleibt in der Stadt, ihr werdet Kraft empfangen und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Das ist Apostelgeschichte 1,8. Und zwar in Jerusalem, in Judäa und Samarien, das war also die Provinz drumherum, und bis an die Enden der Erde. Das war klare Ansage von Jesus. Ihr werdet Kraft empfangen und dann werdet, nicht könntet ihr, solltet ihr, müsstet ihr, sondern werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde. Das war sehr klar. Was ist dann passiert? Apostelgeschichte 2, ja, sie empfangen Kraft aus der Höhe. Auf eine fantastische, unglaubliche, nie dagewesene Weise. Und die, die vorher sich noch ängstlich eingeschlossen hatten, werden zu mutigen Verkündigern. Und sie sind seine Zeugen, jawohl, in Jerusalem. In Kapitel 2 und Kapitel 3 in Jerusalem. Und Kapitel 4 in Jerusalem. Und Kapitel 5 und 6 und 7, sie sind seine Zeugen und mit Mut und mit Eifer und mit Kraft des Heiligen Geistes in Jerusalem. Und ich wage zu behaupten, wenn jetzt nichts passiert wäre, wären sie in Kapitel 8 und 9 und 10 und 11 auch noch seine Zeugen in Jerusalem gewesen. Und jetzt passiert etwas. Stephanus wird getötet. Es kommt zu dieser Verfolgung. Und man denkt, okay, jetzt ist irgendwie der Ofen aus. Und dann lesen wir Vers 4. Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Also die Vertriebenen werden jetzt zu Missionaren. Sie haben vorher nicht den Weg über die Stadtgrenzen von Jerusalem hinaus gefunden. Und jetzt werden sie sozusagen aus der Stadt rausgeprügelt, kann man wohl nicht anders sagen. Und jetzt besinnen sie sich auf ihren Auftrag. Und das Evangelium läuft. Und später in Kapitel 11 lesen wir dann, dass sogar einige nach Zypern gehen, andere gehen, kommen bis Antiochia, also die jetzige Türkei, nach Phönizien, also heutige Libanon. Und am Anfang gehen sie immer noch nur zu den Juden. Und in Antiochia fangen dann Gläubige an, auch den Nichtjuden von Jesus zu erzählen. Und da entsteht eine große interkulturelle Gemeinde dann in den folgenden Jahren, die später das Zentrum für die Mission im östlichen Mittelmeer wird. Die sendende Gemeinde von Paulus. Alles angefangen in dieser Verfolgung nach dem Tod von Stephanus. Das ist das, was der Hohe Rat losgetreten hat, der eigentlich ein für alle Mal diese Christenschar ausrotten wollte. Ja, versteht ihr, wie Gott hier handelt? Ich finde das faszinierend, mich begeistert das. Man kann das jetzt von zwei Seiten auch sehen. Ich glaube, beides ist eine Herausforderung für uns. Die eine Frage ist, was brauchen wir? Was muss passieren, damit wir anfangen, das zu tun, was Gott uns gesagt hat? Ja, wir sollen natürlich auch an die Ende der Erde, wir sollen auch nach Samaria, aber erstmal ist hier in Jerusalem noch so viel zu tun. Guck mal, da sind 3000 Leute am ersten Tag zum Glauben gekommen und dann noch tausende mehr. Die müssen erstmal in Jüngerschaft geführt werden, die müssen das erstmal richtig verstehen mit Jesus, die müssen wir erstmal richtig anleiten, da ist ganz viel Seelsorge zu machen und so weiter. Und da sind immer noch viele, die das noch nicht verstanden haben mit Jesus. Wir können nur hier noch nicht weg. Hier ist noch so viel Arbeit. Also kommt dir dieses Denken irgendwie bekannt vor? Ja, natürlich. Mission ist wichtig, aber wir haben in Deutschland ist doch noch so viel zu tun. Ja, hier in andere Gemeinden gründen, ja, ja schon, aber diese Gemeinde ist doch noch gar nicht so richtig, da ist doch noch nicht alles da, was wir brauchen. Ja, anderen dienen, in der Gemeinde dienen, ja, aber ich muss doch in meinem Leben erstmal Dinge klarkriegen. Und wenn du das, ich spreche nicht von akuten Krisen oder so, ja, sagst, ich liege jetzt im Krankenhaus, ich kann nirgendwo hingehen, nur es gibt dieses Denken, ich muss doch erst nochmal Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen tun. Und dann kann ich erst den nächsten Schritt gehen. Und meine Erfahrung, und vielleicht ist das auch deine Erfahrung, wenn du so rangehst, dann bleibst du für immer in Jerusalem. Da bist du nie fertig. Da kommen ja auch Leute neu hin oder so, ne, und gibt es wieder neue Probleme. Ja, wir müssen erstmal unser Haus renovieren, dann können wir uns um andere wieder kümmern. Bis wir fertig renoviert haben, sind die ersten Sachen wieder kaputt. Das ist, die Hausbesitzer kennen das. Wenn du wartest, bis du selbst total geheiligt bist oder total mit Gott und der Welt im Reinen, ich will dir nicht den Mut nehmen und die Zuversicht, ja. Aber das ist ein längerfristiges Projekt, wäre meine Prognose. Und da ist der Heilige Geist noch länger an dir dran. Und wenn du denkst, naja, jetzt brauche ich nochmal 4 Wochen und dann bin ich damit fertig, dann hast du noch nicht so ganz verstanden, was eigentlich dein Problem ist. Das ist ein lebenslanges Projekt, bis Jesus wiederkommt oder du zu ihm gehst. Aber in der Zwischenzeit gebraucht er dich schon, anderen zu dienen. Das war bei den Jüngern nicht anders im Neuen Testament. Und das war durch die Kirchengeschichte nicht anders. Und sonst würde ich sofort meinen Dienst quittieren hier. Könnt ihr gucken, ob er einen findet, der schon fertig ist und das dann hier machen kann. Also, das funktioniert einfach nicht. Dieses erstmal muss ich das machen und dann, ja, kann ich woanders hingehen. Und gerade in unserem Unfertigsein will Gott uns gebrauchen. Gerade da, wo Dinge noch nicht total klar sind. Gerade da, wo wir als Gemeinde Jesu in Deutschland auch unsere Grenzen sehen. Ich glaube, dann werden wir mehr Durchschlagkraft bekommen, wenn wir mehr verstehen, wie arm wir sind. Wir haben doch alles, wir haben tolle Ausbildung und dies und das und jenes. Verglichen mit Gläubigen in anderen Teilen der Welt sind wir sehr arm. Die sind vielleicht materiell reicher, aber wenn ich geistliche Kraft mir anschaue, in der chinesischen Gemeinde und in der deutschen Gemeinde, weiß ich, wer von wem lernen kann. Und trotzdem sagen wir nicht, naja, wenn wir mal so sind wie die, dann können wir anfangen. Sondern der hat sich einer bekehrt und der wusste noch nichts von der Bibel, aber hat das, was er wusste, weitergesagt. Das Wenige und das segnet Gott. Und da will er uns gebrauchen. Und das ist das, was er hier in Apostelgeschichte 8 tut und das ist das, was er bei dir tun will. Und nicht erst, wenn irgendeine Riesenkrise passiert, ja, Verfolgung ausbricht und du gehen musst sozusagen, sondern er will dir Mut machen für den nächsten Schritt. Und er will dir Mut machen. Und das ist eine andere Seite, wo die Gemeinde hier ein Vorbild für uns sein kann. Also ein positives Vorbild. Sie ergreifen dann die Gelegenheit. Also sie haben bisher, war irgendwie der Eifer, in die Weltmission zu gehen, noch nicht so groß anscheinend. Jetzt erleben sie die schlimmste Verfolgung aller Zeiten. Und das ist die Situation, wo sie anfangen, überall Jesus bekannt zu machen. Ihr Lieben, das ist übernatürlich. Natürlich wäre, dass sie sagen, eigentlich müssten wir jetzt mal, aber jetzt müssen wir aber erstmal sehen, dass wir uns irgendwie sicher kriegen. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wo wir wohnen können. Wir haben unseren Job verloren durch die Vertreibung. Jetzt müssen wir erstmal unsere wirtschaftliche Existenz klarkriegen. Und dann können wir nochmal wieder schauen, was der Herr von uns will. Aber davon ist hier keine Rede. Sondern mitten in dieser Not, mitten in dieser Krise, fangen sie an, anderen zu dienen. Ich habe gerade einen Artikel gelesen von einem syrischen Flüchtling in Berlin, der seit einem Jahr in Berlin ist und der jetzt anfängt, Lebensmittel zu sammeln und dann deutsche Obdachlose zu verteilen. Und da vor dem Lager so ist ja diese schreckliche Lage in Berlin, die Flüchtlinge, die da Schlange stehen zur Registrierung und tagelang warten müssen, bis sie auch nur ein Dach über dem Kopf kriegen. Und er spricht da Leute an und wenn jemand kein Zimmer hat, dann nimmt er den zu sich nach Hause, lässt den bei sich pennen und schläft selber bei Freunden. Dachte ich, der hat was, ich weiß nicht, ob der Christ oder Muslim ist, wurde da nicht gesagt. Aber er hat was verstanden. Ja, wir fangen jetzt an, anderen zu dienen, mit dem wenigen, was wir haben. Und dann wird Gott uns mehr geben. Wenn ich sage, Herr, ich warte erstmal, bis du mir alles gibst, da wird nichts passieren. Und diese Gemeinde hier, diese Gläubigen, die in der Notsituation, in der sie da sind, da ergreifen sie jetzt ihren Auftrag. Und das finde ich fantastisch. Und da tragen sie die Botschaft von Jesus weiter. Sie nehmen also in der Krise, in der Not wahr, was denn jetzt geistlich gerade passiert. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung für uns. Ich habe vorhin dieses Schreiben von der Kirchenleitung von Tillmann schon mal erwähnt. Ihr habt das per E-Mail schon bekommen. Wir haben diese Situation, dass wir mit 1 Million Flüchtlinge in diesem Jahr in Deutschland rechnen. Und wir können uns verbuddeln oder wir können uns als besorgte Bürger aufspielen oder sonst irgendwas tun. Oder können sagen, ich würde mir aber wünschen, dass die nicht alle kommen. Das würden die sich übrigens auch wünschen. Oder wir können sehen, okay, was tut Gott jetzt? Was tut Gott jetzt? Und ihr Lieben, wir wissen das seit Jahren und seit Jahrzehnten, dass es 2/3 der Weltbevölkerung gibt. Ja? 3 Milliarden Menschen. Ja, das sind nicht 2/3, okay. Aber 3 Milliarden Menschen gibt, die nie von Jesus gehört haben. Die kein christliches Zeugnis haben. Die nicht sagen, naja, ich habe halt kein Interesse, ich könnte ja in die Kirche gehen, aber ich gehe nicht, ich könnte ja die Bibel aus dem Schrank holen, die keine Bibel in ihrer Sprache haben oder die keine Gemeinde in ihrem Land, in ihrer Kultur haben. Und die christlichen Kirchen weltweit schicken 80% ihrer Missionare zu den Völkern, die, wo es schon mindestens dem Namen nach die Leute Christen sind, wo es Kirchen gibt. Klar, da gibt es dann auch Jobs für christliche Arbeiter. Und diese viele dieser Völker im Nahen Osten, in Südasien, in Zentralasien, sind in Nordafrika, sind auf katastrophale Weise vernachlässigt worden von der Gemeinde Jesu. Wir, unseren Auftrag, wir sind vielleicht nach Judäa und Samarien gegangen, aber dann nicht weiter. Und jetzt, ich sage es mal so, liefert Gott uns Menschen aus diesen Völkern Freihaus, setzt sie vor unserer Haustür ab. Und wir diskutieren mit der Welt gemeinsam, ob wir das denn jetzt schaffen oder nicht. Und sehen nicht, Gott gibt uns jetzt einen Auftrag. Natürlich gibt es da Probleme. Es gibt überall Probleme. Es gibt auch Probleme, wenn lauter Deutsche zusammen sind übrigens. Braucht man keine Zuwanderer für. Aber jetzt tut Gott etwas Neues. Und jetzt ruft Gott seine Gemeinde. Jetzt die Gelegenheit zu ergreifen. Und ich freue mich riesig, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, hier Übersetzungen auf Arabisch anzubieten im Gottesdienst. Und das machen wir nicht für anderthalb Leute, die schon ein paar Mal kommen, sondern damit wir neue Leute einladen können. Und lass uns wirklich die Türen und die Herzen weit aufmachen. Bereit sein für das, was Gott tut, mitten in der Krise. Und übrigens auch unter Syrern tut Gott jetzt schon eine Menge. Syrien galt als ein Land, es gibt Kirchen in Syrien schon lange, schon ja, seit Jesu Zeiten, Damaskus kam hier vor. Aber dass Muslime zum Glauben an Jesus kommen, das ist in Syrien fast überhaupt gar nicht passiert. Wir haben es gehört von Missionaren, die lange dort leben, sagen, das ist wie zugemauert. Und jetzt, neulich war hier unser Freund Matthias, der uns berichtet hat, aus dem Libanon. Ein Pastor in Beirut berichtet von seiner Gemeinde, arabischer christlicher Pastor, sagt, ich habe hier in meiner Gemeinde 200 Syrer, die neu Jesus kennengelernt haben, die Jesus anbeten. Und das ist nur eine Gemeinde. Das passiert überall. Frage ist, sind wir als Gemeinde Jesu bereit? Eine Bonusfrage, die einem damit kommt, wenn man über diese Krisen spricht. Heißt das jetzt, dass Gott diese Verfolgung verursacht hat, damit die Gemeinde jetzt in die Gänge kommt? Also ich habe das eben so gesagt, sie mussten aus Jerusalem rausgeprügelt werden. Musstest du erst krank werden, damit du Gott suchst? Ja, musste erst das und das Schlimme in deinem Leben passieren und hat Gott das dann eben gemacht? Okay, dann schicke ich dem jetzt halt Krebs, damit er mal über sein Leben nachdenkt. Es gibt Christen, die so denken. Ich denke so nicht. Mir will ich einfach ganz klar sagen. Ich glaube, Gott gebraucht jede Situation und auch die dunkelste Situation. Und ein Mann Gottes, ich glaube, Paul Manwaring war das aus der Bethel Church in Reading, hat mal gesagt, Gott ist so gut da drin, dunkle Situationen in Segen zu verwandeln, dass wir dann zu dem Missverständnis kommen, dass er diese dunkle Situation gemacht hätte. Ja, versteht ihr? Weil er so gut darin ist, daraus Segen hervorzubringen. Ich glaube das trotzdem nicht. Er ist Herr über die ganze Geschichte, er lässt Dinge zu, ja. Aber eben noch aus dem Dunkelsten kann er Segen hervorbringen. Das entlastet nicht die, die Böses tun, bitte. Ganz klar. Aber das macht uns Hoffnung. Sagen, die größte Krise, der schlimmste Krieg kann letztlich das Reich Gottes nicht aufhalten. Amen. Okay, ihr Lieben. Ich will einen kleinen Blick werfen auf die Leute, mit denen wir hier zu tun haben in dieser Geschichte und dann noch einen Blick auf die Botschaft, die hier verbreitet wird. Und dann sind wir durch. Wer ist hier dabei? Ich will nochmal über Stephanus reden. Der ist jetzt schon tot. Aber wir erfahren hier, fromme Männer bestatten Stephanus, halten eine feierliche Totenklage. Nach dem jüdischen Gesetz oder nach der jüdischen Tradition sollten auch Verbrecher regulär beerdigt werden. Das hatte schon mit den Reinheitsgesetzen zu tun, dass man die nicht einfach irgendwo rumliegen lässt. Aber dass man eine Klage hält öffentlich für einen verurteilten Verbrecher, das war wieder ein Verbrechen eigentlich. Und da setzten sich diese Männer darüber hinweg. Und das finde ich so ermutigend. Wenn man wieder nur auf der irdischen Ebene denkt, könnte man ja sagen, Stephanus hat uns das alles eingebrockt. Wenn der ein bisschen klüger gewesen wäre, ein bisschen diplomatischer, man soll doch weise sein, steht doch in der Bibel, dann wären wir hier noch weiter gut klargekommen in Jerusalem. Und es gibt dieses Denken immer wieder. Da gibt es irgendwo eine Krise. Gläubige werden verfolgt. Also manchmal in muslimischen Ländern gibt es das, dass dann die etablierten traditionellen Kirchen klagen oder schimpfen über die Frischbekehrten, neue Gemeinden, die entstehen, weil die auch zu Muslimen gehen, ihnen von Jesus erzählen. Und das provoziert natürlich Ärger. Vorher hatten wir hier eine ruhige Kugel, wir haben einfach, sind nur unter uns geblieben, haben niemanden von Jesus erzählt, außer unseren eigenen Leuten. Als die Praktikantin, Missionspraktikantin, Bibelschülerin im Jemen ermordet wurden vor ein paar Jahren, hat sich hier die Presse das Maul zerrissen in Deutschland. Und da wurden fast die, die ermordet wurden, zu den Tätern, und die Mörder wurden fast zu Opfern gemacht. Nach dem Motto, na klar sind die dann wütend und die sind ja auch selber schuld, was gehen die da hin? Und manche Christen haben sich da anstecken lassen. Und ich finde das so ermutigend hier, der sozusagen hier Verursacher ist, an dem sich diese Verfolgung entzündet hat, der wird hier nicht beschuldigt, sondern er wird geehrt. Ich glaube, das ist eine geistliche Perspektive. Sagen, hier ist jemand, der wirklich mit Jesus ganze Sache gemacht hat. Und wir wollen ihn ehren und nicht ihm hier die Schuld in die Schuhe schieben. Dann haben wir den Saulus. Der wird hier in die Geschichte so reingefädelt und wir ahnen, der wird hier noch eine größere Rolle spielen. Aber eigentlich ahnen wir zu der Zeit noch nicht. Wenn du es nicht wüsstest, kämst du hier nicht auf die Idee in Apostelgeschichte 8, was aus dem Saulus nochmal wird, oder? Also Hand aufs Herz. Also wenn du einen Film siehst und da taucht so eine Gestalt auf, sagst du, okay, jetzt wissen wir auch, wer hier der Böse ist im Film. Und gucken wir mal, in welche Klippe der am Ende runterfällt oder so. Ja, ich war im Kino, ich kenne das Leben. Ne? Wie schnell sind wir dabei, Leute in die Schublade zu stecken? Und das sind nicht Mörder und Verfolger, sondern das sind manchmal nur Leute, die uns auf den Keks gehen. Sagen, okay, mit dem kann irgendwie nichts werden. Ja? Also, ich melde mich freiwillig hier. Also, vielleicht betrifft es dich nicht. Und, lobe den Herrn. Aber wir sind so schnell da drin, Leute abzuschreiben. Dass aus dem nochmal irgendein nützliches Mitglied der Gesellschaft oder auch der Gemeinde werden kann, ist ausgeschlossen. Wir freuen uns, wenn der nicht stört. Ja, und keinen Ärger macht oder so. Dann sind wir schon happy. Und wenn Gott die Verfolger neutralisiert, dann sind unsere Gebete erhört. Aber dass er mehr draus macht. Das ist, du kannst dir jetzt jemanden aussuchen von den Bad Guys, die heute irgendwo unterwegs sind. Ob das irgendwelche IS-Anführer sind oder Richard Dawkins, ja, der versucht, überall den Glauben zu zerstören. Oder ganz egal. Rechnen wir damit, dass Gott Herzen umdrehen kann, wo wir es am wenigsten erwartet haben. Ich habe manchmal Leute erlebt, wo ich seit 20 Jahren denke, der müsste sich eigentlich gleich bekehren und da passiert nichts. Und dann kommen andere Leute, mit denen ich nie gerechnet hätte. Plötzlich kriege ich mit, der folgt jetzt Jesus. Wow. Lass uns, wenn wir Menschen auch neu begegnen, und auch wenn du Leute schon 30 Jahre kennst, lass uns mit der Kraft Gottes rechnen, dass er Leben verändert. Das Erstaunliche ist ja, die Leute, die ich so einschätze, dass Gott sie gebrauchen kann, das sind normalerweise Leute, mit denen ich persönlich gut klarkomme. Also Gott scheint mir erstaunlich ähnlich zu sein, damit mit wem er arbeiten möchte. In meinem Kopf, ja? Versteht ihr das? Und er überrascht mich immer wieder. Lass uns da bereit sein. Er hat besondere Freude daran, glaube ich, solche Leute wie Saulus umzudrehen. Und dann ist da noch Philippus, will nur ganz kurz ihn mit euch anschauen. Nicht der Apostel, der Jünger Philippus aus den Evangelien. Das heißt ja, die Apostel blieben in Jerusalem, aber er ist einer von den sieben, die in Kapitel 6 eingesetzt wurden, mit Stephanus zusammen. Es war sein Kollege, um sich um die Armen zu kümmern. Damit die Apostel mehr Zeit haben, das Evangelium zu verbreiten. Aber die fangen auch an, die können sie gar nicht an sich halten, auch das Evangelium zu vertreiben. Sie machen nicht nur Sozialarbeit, sondern sie fangen an zu evangelisieren, Zeichen und Wunder zu tun. Es ist interessant, er ist der Einzige, der im Neuen Testament als Evangelist bezeichnet wird. Also als Berufsbezeichnung sozusagen. In Apostelgeschichte 21 begegnet er uns wieder. Ich schlage das jetzt mal nicht auf, aber da kommt Paulus auf dem Weg nach Jerusalem bei dem vorbei, in Caesarea. Da heißt es, und sie blieben im Hause des Philippus, der einer von den sieben war. Und er hatte vier Töchter, die alle Prophetinnen waren. Spannend, stelle ich mir sehr spannend vor bei Philippus zu Hause. Aber er ist jemand, den Gott gerufen hat, das Evangelium auszubreiten. Und er tut es in der Kraft von Zeichen und Wundern. Das gehört hier immer dazu. Okay, und der Philippus, von dem lesen wir jetzt ein bisschen mehr und das wird dann noch weitergehen in Kapitel 8. Da kommt der erste Afrikaner zum Glauben an Jesus. Aber hier heißt es, er kommt nach Samaria. Das waren Leute, die galten nicht als richtige Juden. Da gab es also viel gegenseitige Verachtung zwischen den Leuten in Jerusalem und den Leuten in Samaria. Und dort verbreitet er die Botschaft von Jesus. Und was wir hier erfahren, ist, die Botschaft, die er verbreitet, ist eine gute Botschaft. Und sie ist eine Botschaft, die Freude bringt. Ist das nicht fantastisch? Die Geschichte geht los, also unser Abschnitt, Vers 1, mit Verfolgung. Und sie endet, Vers 8, mit den Worten, in der ganzen Stadt herrschte große Freude. So dreht Gott Situationen um. Ist das nicht fantastisch? Die Verfolgung hat nicht aufgehört. Das ging weiter. Die ist ein bisschen abgeebbt dann anscheinend. Aber am Anfang ist Verfolgung, am Ende ist große Freude. Er bekennt ganz klar, Jesus ist der Retter, er ist der Messias. Ich habe mich gefragt, ob die erste Frau in Samarien, die das rausgefunden hat, Johannes Kapitel 4, ob die hier wohl dabei war. Das sind so die Dinge in der Bibel, die ich gerne rausfinden würde, die nicht berichtet werden. Und er bringt gute Nachricht. Er bringt die Botschaft von Jesus, die befreit. Und er tut Taten, die befreien, in der Kraft von Jesus, in der Kraft des Heiligen Geistes. Kranke werden geheilt. Dämonisch Besetzte werden freigemacht in der Kraft des Heiligen Geistes. Und es breitet sich eine Freude aus. Hier wird noch nicht berichtet, dass Leute sich bekehrt haben. Aber die Reaktion, die allgemeine Reaktion auf die Boten von Jesus ist hier, dass die Leute sich freuen. Und ich habe mich gefragt, ist das die Durchschnittsreaktion, wenn wir kommen? Gut, dass ihr da seid. Auf euch haben wir schon gewartet. Gut, wo das passiert. Ja, Renate, du erzählst das. Wenn ihr an den Platz kommt, da stehen Leute und warten schon. Und nicht nur auf die Brötchen. Gut, wenn das passiert. Christen haben oft einen anderen Ruf. Jetzt kommt noch einer und will mir noch die Bibel ins Ohr drücken, du liebe Zeit. Und es heißt nicht, dass alle das immer gut finden, wenn wir von Jesus erzählen. Das ging mit Verfolgung los hier. Aber bringen wir eine gute Nachricht? Oder bringen wir die Nachricht, ich habe Recht und du nicht? Ja, das hört niemand als eine gute Nachricht. Aber wenn die Botschaft ist, Jesus ist mit mir klargekommen, der kommt mit jedem klar. Bei ihm ist Befreiung, wenn dich etwas bindet. Wenn du gefangen bist, ob das Aggressionen sind, ob das Süchte sind, ob das dunkle Mächte sind. Bei ihm ist Freiheit. Das kannst du erfahren. Wenn wir auf Gott vertrauen, dass er das dann auch tut, und es dann auch erleben, da wird Freude sich ausbreiten. Der Ruf zum Glauben fehlt da nicht. Die tun hier nicht nur nette Taten, damit sie niemanden ärgern. Vers 12, das geht dann schon weiter, heißt es dann, dass als Philippus ihnen die Botschaft vom Reich Gottes verkündete und über Person und Werk von Jesus Christus sprach, wandten sie sich Philippus zu und schenkten ihm Glauben und Männer und Frauen ließen sich taufen. Und es entsteht Erweckung in Samaria. Das erste Mal eine nicht-jüdische Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern. Und das ist nur der Anfang. Ich finde das faszinierend. Und die Frage ist, okay, wie geht das los? Wenn die Botschaft, die wir ausbreiten, wenn unser Zeugnis Freude an Jesus schenken soll, was brauchen wir dann als allererstes? Freiwillige vor? Wir brauchen selber Begeisterung und Freude. Also wenn du jemanden begeistern willst, die Freude im Herrn ist meine Stärke. Und ich habe das mal nämlich gelesen, dass das total gut ist, wenn wir uns im Herrn freuen. Also jede Firma, die so einen Vertreter hat, würde dich sofort feuern, zu Recht. Ja, Jesus ist da gnädiger als Firmen, das ist gut so. Aber lassen wir uns selber neu anstecken mit der Freude über Jesus. Kam gestern jemand nach der Predigt zu mir und sagt, ja, ich bin Christ geworden, weil man mir erzählt hat, wenn du zu Jesus kommst, hast du keine Probleme mehr im Leben. Jetzt habe ich rausgefunden, das stimmt gar nicht. Ist weiter Christ, Gott sei Dank. Aber jetzt weiß ich nicht, was ich anderen erzählen soll, wenn ich denen von Jesus erzähle. Das ist super, ja, also es war auf den Punkt. Ich sag, okay, aber du erlebst, dass Jesus was tut in deinem Leben, das wusste ich. Und davon kannst du erzählen. Ja, was hat Jesus denn getan? Und worüber kann ich mich denn freuen? Und das können wir denken, dann manchmal kommt jemand hier vorne für ein Zeugnis und sagt, ja, ich habe nur ein ganz kleines Zeugnis. Oder du denkst das, ach, jetzt erzählt er, dass er seinen Schlüssel verloren hat. Diese Schlüsselerlebnisse, kennt ihr das? Und du weißt nicht, was das im Herzen von einem einzelnen Menschen macht. Also was hat dich denn begeistert über Jesus? Und wenn dich nichts begeistert über Jesus, dann würde ich sagen, tatsächlich, bevor du losziehst, such ihn. Aber das muss nicht 4 Jahre dauern. Such seine Gemeinschaft, such seine Nähe. Und er wird dein Herz neu füllen mit Freude. Ich habe gerade das gelesen, jetzt hat eine Kirche in Deutschland, ich will keine Namen nennen, eine kirchliche Organisation hat ein Papier rausgebracht, wo gesagt wird, man soll doch bitte nicht unter Muslimen von Jesus erzählen. Das sei jetzt überhaupt nicht dran. Es ist gerade bezogen auf Flüchtlinge, also man soll doch die Not der Leute nicht ausnutzen, indem man sie jetzt sozusagen für seinen Verein einkauft. Die haben alles verloren und jetzt nimmt man ihnen auch noch ihre Religion weg. Das wäre doch irgendwie gemein. Und da ist auch manches dann in diesem Text, ja, dass man natürlich nicht manipulieren soll, dass wenn jemand ertrinkt, ja, wenn gerade jemand ins Wasser gefallen ist, dann rufst du dem nicht über die Reling zu, wenn du jetzt stirbst, weißt du, dass du in den Himmel kommst, sondern dann holst du ihn aus dem Wasser, gefälligst. Und dann gibt es auch Gelegenheit dann über Jesus, versteht ihr, also Timing ist schon eine wichtige Frage und so. Nur, was mich am meisten erschüttert hat in diesem Text, außer dass diese Theologen nicht in der Bibel lesen, ist, dass das Thema Mission da nur als Problem vorkommt. Ja, es gab ja auch in der Geschichte viele schwierige Situationen, also wo Christen viel falsch gemacht haben. Ja, gab's, klar. Das ist natürlich der Erste, der das zugibt. Und ich habe auch schon viel Käse gemacht. Und man darf nicht das missbrauchen und so weiter. Aber dass es eine Begeisterung für Jesus gibt, dass jemand nicht aus irgendwelchen manipulativen Überlegungen, so einfach weil sein Herz voll ist, anderen von Jesus erzählen will und kann und muss, und dass Leute das vielleicht sogar gerne hören wollen, das war überhaupt nicht vorgesehen in diesem Text. Also das war eigentlich das Eigentliche, was mich da erschüttert hat. Und die Frage deshalb, oder die Einladung, lass dich neu anzünden mit Freude an Jesus. Dass du selber dich neu begeistern lässt. Wir können, das ist wieder eine Frage mit der irdischen und der himmlischen Ebene. Worauf blicke ich? Ich kann mir angewöhnen, wenn ich wollte, ihr Lieben, ich bin in dieser Gemeinde seit 13 Jahren als Pastor. Ich bin seit, was haben wir heute, den 25. Morgen ist es 24 Jahre, ja, du liebe Zeit, dass ich mit Jesus unterwegs bin. Ich habe viel erlebt, Gutes und auch nicht so Gutes. Und ich könnte mich dafür entscheiden, sehr zynisch zu werden. Wenn man eine Weile mit Menschen unterwegs ist, dann merkt man, Menschen sind nicht immer nur prima. Und das gilt auch für Christen. So, ich entscheide mich, auf Jesus zu schauen. Zu sagen, okay, ja, da sind Menschen auch an mir schuldig geworden, ich bin an Menschen schuldig geworden. Aber deshalb haben wir ja die Botschaft von der Vergebung. Und darauf will ich schauen und da will ich mich immer neu begeistern lassen. Und selbst bei Predigern, bei Männern und Frauen Gottes, die ich ganz seltsam finde, mich darüber zu freuen, was Gott durch sie tut. Auch wenn ich es jetzt anders machen würde. Lass uns neu anstecken von der Freude an Jesus. Und dann, es gibt so eine Tradition unter Christen, dass man sagt, ja, ich warte dann, bis mich einer fragt. Steht nirgends in der Bibel. Also wir sollen schon so leben, dass es aus uns rausstrahlt. Aber die meisten Leute sehen deine guten Taten, wenn du welche tust und sagen, ach, ein netter Mensch, schön, dass es noch gute Menschen gibt. So, davon kommt keiner zu Jesus, wenn du nicht auch erzählst, wer Jesus für dich ist. Wir beten, da dürfen wir für dich beten, ich glaube an Jesus. Das heißt nicht, dass du ihm gleich eine Predigt hältst. Und wir dürfen die Kraft Gottes erwarten, dass er große Taten tut. Und auch da haben wir manchmal das Denken, ja, erstmal muss doch Jesus hier in der Gemeinde das richtig machen, dann müssen wir es richtig üben. Und wenn wir hier alle Kranken geheilt haben, dann trauen wir uns auch mal zu einem Nichtchristen. Und ich glaube wiederum, das funktioniert nicht. Und ich glaube, Gott hat besonders Freude, große Taten zu tun unter Menschen, die ihn noch nicht kennen. Und uns als sein Nachfolger traut er manchmal da mehr Geduld zu, dass wir länger warten. Und dann überrascht er uns und andere sozusagen draußen auf der Straße. Lass uns Großes von Gott erwarten und er tut in dieser Zeit große Dinge. Damit will ich schließen, ich habe einen Artikel gelesen, das möchte ich noch mit euch teilen. Größte Welle von Muslimbekehrungen aller Zeiten. Ein amerikanischer Missionswissenschaftler, Baptist, sehr ruhiger Typ, sage ich mal, hat geforscht, was passiert eigentlich. Er hat immer Zahlen gehört davon, wie viele Muslime Christen werden. Und dann sagt er, ich dachte, die Zahlen von Muslimbekehrungen seien stark übertrieben. Er hat dann geforscht, ist 400.000 Kilometer gereist, hat über 1.000 Interviews geführt in islamischen Ländern und sagt jetzt, stattdessen fand ich heraus, dass sie oft weit untertrieben sind und dass über sie kaum berichtet wird. Und zwar nicht nur in einem Land, vom Iran hört man relativ viel, sondern überall. Er rechnet mit 2 bis 7 Millionen Menschen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und ein Beispiel will ich nennen. 2011 traf er sich mit 20 Leitern einer fundamentalistischen muslimischen Volksgruppe. 19 von ihnen waren getauft worden. 17 waren Imame und 3 waren Frauen. Auf die Frage, warum sie nicht weggezogen waren und eine christliche Gemeinde gegründet hatten, also irgendwo, wo es sicher ist, antworteten sie, als Gott die Menschen erreichen wollte, wurde er Mensch. Wenn Gott Hyänen erreichen wollte, würde er eine Hyäne werden. Wenn wir unsere eigenen Leute erreichen wollen, müssen wir in unserer Gemeinschaft bleiben, um sie zu erreichen. Und er schreibt dann, sie waren willig, den Preis zu zahlen, selbst den Tod, um so viele wie möglich aus ihrer Familie und ihrer Gemeinschaft für Christus zu gewinnen. Am folgenden Tag traf er einen Scheich, also das ist auch ein islamischer religiöser Führer, der bereits 400 andere Scheichs zu Christus geführt hatte, von denen sich 300 hatten taufen lassen. Und Taufe ist ein klares Bekenntnis, das wird wahrgenommen. Du kannst sagen, ich finde Jesus gut, aber Taufe ist dann eine Entscheidung. Und er sagt dann, das ist eine Herausforderung für die christliche Kirche im Westen. Jetzt ist nicht die Zeit, Muslime zu fürchten, zu bekämpfen, zu hassen oder zu töten. Heute ist ihr Tag der Errettung. Gott liebt sie. Wenn du heute auf Gottes Seite sein willst, sei ein Teil von dem, was er tut. Und er fährt fort, wenn angesichts von Gräueltaten wie vom IS auch Angst unsere natürliche Reaktion ist, ist das kein Teil unseres Geburtsrechts als Christen. Christus nimmt immer wieder das Böse, was Menschen beabsichtigen, und da sind wir bei unserem Punkt, und kehrt es ins Gute um. Diese Reaktion ist nicht natürlich. Wir müssen beten, dass wir so anders reagieren können. Er erzählt das Beispiel eines Mannes, dessen Sohn in Afghanistan durch Muslime getötet wurde und der seitdem mit Zorn und Hass kämpfte. Nach einer Predigt kam er nach vorn, bat um Gebet und sagte, ich merke, dass ich nicht Jesus nachfolgen und gleichzeitig Hass und Zorn in mir hüten kann. Ich lege das jetzt hier auf den Altar. Das ist die übernatürliche Jesus-Antwort. Und Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass es deine Antwort war. Als du am Kreuz hingst, hast du nicht geflucht, sondern hast gesegnet. Stephanus, als er gesteinigt wurde, hat nicht geflucht, sondern hat um Vergebung gebeten für seine Mörder. Und wir wollen die Augen aufhaben für das, die geistlichen Augen, für das, was du tust. Nicht nur irgendwo anders in der islamischen Welt, sondern hier bei uns, hier in unseren Familien, hier in unseren Nachbarschaften. Du tust große Dinge und wir wollen ein Teil davon sein. Wir wollen uns von dir bewegen lassen, wir wollen uns von dir neu begeistern lassen. Erfüll du uns mit deiner Liebe, dass wir randvoll sind und an andere weitergeben können. In deinem Namen und in deiner Kraft. Halleluja. Amen.